ich wurde schon begrüßt mit, ja, du siehst ja doch ein bisschen jünger aus als der Günther, weil eigentlich hätte heute der Günther Ehrlich, mein Kollege, hier sein sollen. Er ist nur ein bisschen älter als ich. Wir haben getauscht, kurzfristig, weil bei mir in der Familie ging einmal komplett Magen-Darm durch. Von dem Sohnemann angefangen und dann bis zu mir durch. Und ich war der Letzte, der es abbekommen hat. Und aufgrund dessen konnte ich dann für heute in Kirchheim keine neue Predigt schreiben und habe dann getauscht mit ihm und kann dann heute hier eine Predigt halten, die ich schon mal gehalten habe. Aber ich glaube, Spurgeon hat es mal gesagt, eine Predigt, die es nicht lohnt, zweimal zu halten, lohnt es auch nicht einmal zu halten. Also ist quasi ein Gütesiegel. Und ich freue mich, da heute mit euch ein Thema anzuschauen. Und es lautet Bestimmung entdecken. Und da steckt ganz viel drin. Wir haben als EFG in Kirchheim haben wir eine Vision für uns als Gemeinde. Und die lautet, unser Herz steckt für die geniale Tech-Region, das ist der Anfang. Also wir sagen, wir sind stationiert in Kirchheim und das ist unser Wirkfeld. Wir sind eben nicht in Göppingen und wir sind eben nicht in Stuttgart und wir sind sonst nicht, sondern wir sind in Kirchheim. Also unser Herz steckt für die geniale Tech-Region. Und wir sehen uns danach, dass Menschen Gott begegnen, ihre Bestimmung entdecken und wir gemeinsam die Gesellschaft prägen. Und daraus haben wir drei Punkte gemacht. Gott begegnen, Bestimmung entdecken und Gesellschaft prägen. Und es hilft uns, ein Stück einen Fokus zu haben, in welche Richtung wollen wir als Gesamtgemeinde unterwegs sein. Und diese Punkte predigen wir am Anfang vom Jahr jedes Jahr wieder neu ab. Also jedes Jahr hört man einmal Gott begegnen und einmal Bestimmung entdecken und einmal Gesellschaft prägen bei uns in der Gemeinde. Und der Punkt Bestimmung entdecken ist immer wieder interessant, weil man da sich ganz viel Großes darunter vorstellt und wir häufig als Gemeinde was anderes damit meinen. Weil bei Thema Bestimmung entdecken kommt schnell der Gedanke, dass Gott sagt,
lieber Paul, werde Pastor.
Oh, das ist meine Bestimmung vom Herrn. Also so, dass man daran schnell denkt, aber das ist in erster Linie gar nicht erst der Punkt, der uns auf dem Herzen liegt. Und ich nehme euch mal oder uns heute mit hinein, was wir oder was ich da insbesondere auch von Verständnis habe, von Bestimmung biblisch betrachtet. Und es fängt nicht bei der göttlichen Stimme an, sondern das fängt woanders an. Und da nehme ich euch mal mit hinein und ich habe uns dazu ein Bild mitgebracht. Es ist ein römischer Brunnen und dieser Brunnen steht jetzt einfach mal für unser Leben, steht heute für dein Leben. Also du bist heute aus Stein und du bist ein Brunnen und die Wolke der Heiligen, die sind auch um uns rum. Also wir schauen uns diesen Brunnen an mit der Brille Bestimmung entdecken. Und ich weiß, es ist nur ein Bild, das hinkt auch an mancher Stelle, aber mir hat es persönlich geholfen, einfach ein paar Lebensweisheiten für mich greifbar zu machen. Und dann nehme ich uns mal mit hinein. Ganz am Anfang sehen wir hier oben, da ist eine Quelle. Wer könnte oder was könnte die Quelle sein? Gott selbst, yeah, genau. Da habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht. Gott selbst beschreibt sich als eine Quelle, und zwar die Quelle des Lebens. Hier heißt es in Psalm 36, 8 bis 10, wie kostbar ist deine Gnade. Gott und Menschenkinder bergen sich im Schatten deiner Flügel. Sie laben sich am Fett deines Hauses und mit dem Strom deiner Wonnen tränkst du sie. Denn bei dir ist der Quell des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Also Gott selbst wird beschrieben als, dass bei ihm der Quell des Lebens ist oder er wird auch als der Gott des Lebens beschrieben. Und später in den Evangelien bezieht Jesus genau das auch auf sich. Er sagt es später von sich selber, ich bin die Quelle des Lebens. Also Gott als die Quelle oder Christus als die Quelle des Lebens in unserem Leben. Und was könnte dann das Wasser sein? Der Heilige Geist. Genau. Im Alten Testament, im Jesaja, lesen wir das bereits. Da wird der Heilige Geist als Wasser beschrieben, der aus der Quelle heraussprudelt. Und ich lese uns den Vers vor, da heißt es: Aber nun höre, Jakob, mein Knecht und Israel, den ich erwählt habe. So spricht der Herr, der dich gemacht und von Mutterleibe an gebildet hat, der dir hilft. Fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob und Jeschurun, den ich erwählt habe. Denn ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Und sie werden aufsprossen wie Schilf zwischen Wassern, wie Pappeln an Wasserläufen. Dieser wird sagen, ich gehöre dem Herrn. Er sagt Jesaja und er malt ein Bild den Menschen damals vor Augen von einer Wüste, Steinwüste, trocken. Da ist nichts und er beschreibt dieses Bild, dass Wasser ausgegossen wird, dass Leben hervorwächst. Hier mit Pappeln und mit Schilf, also dass Früchte, dass Bäume, dass Pflanzen hervorkommen. Und es ist ein Bild für den neuen Bund. Es ist ein Bild für den Heiligen Geist, den Menschen bekommen, die zu Jesus gehören. Und genau das sehen wir dann auch, dass Jesus genau das sagt. Er sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Ist schön, dass Johannes uns gleich die Erklärung mitliefert zu dieser Aussage von Jesus. Also die Aussage hier ist ja genial. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wenn wir zu Jesus gehören, dann haben wir den Heiligen Geist. Punkt. Kann man nachlesen, auch Epheser 1, 13. Und es ist interessant, weil ich habe viel mit Jugendlichen zu tun bei mir in der Arbeit, also in der Gemeinde. Und da ist es ganz oft die Frage, ja, habe ich ihn denn jetzt? Ist er irgendwie da? Oder was muss ich denn tun, dass ich ihn mehr kriege? Und ich darf Ihnen immer wieder neu sagen, das darf ich auch euch heute sagen, wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, dann hast du den Heiligen Geist. Punkt. Stellt sich vielmehr die Frage, ob er Raum hat in unserem Leben. Aber es gibt kein Upgrade 2.0 und ich habe keinen anderen Geist jetzt als ihr oder wie auch immer, sondern wer an mich glaubt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dieses Wasser des Geistes, dieses Wasser des Lebens, der Heilige Geist, der fließt in unterschiedliche Schalen und da schauen wir uns jetzt eben Bestimmungen an und die erste Schale habe ich genannt Bestimmung in Christus. Und da gibt es ganz viel, könnte man da nennen, also wer wir in Christus sind, wozu uns Christus bestimmt hat, aber ein Punkt ist mir an der Stelle besonders wichtig, und ich bin mir fast sicher, ihr hört es nicht zum ersten Mal, ist dieser Bibelvers. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hatte er es beschlossen. Es ist interessant, in dem Bibelvers geht es nicht darum, ob ich vorherbestimmt bin oder nicht, zum Heil oder nicht zum Heil, sondern es geht darum, dass wir bestimmt sind, zu etwas bestimmt, Söhne und Töchter zu sein. Und im Johannes-Evangelium heißt es ja, dass wir das Recht haben, alle, die ihn aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Sohn und Tochter Gottes. Ich habe schon gesagt, ihr hört es vermutlich nicht zum ersten Mal. Ich predige darüber so, so gern bei mir in der Gemeinde, sei es in der Jugend, sei es im Nachmittag mit Goldrand, das ist bei uns die Seniorenarbeit, sei es in egal welchem Gefäß, weil es ist oftmals eine Sache, die wir in unserem Kopf wissen, aber die doch verhältnismäßig wenig in unserem Herzen angekommen ist. Du bist Sohn oder Tochter Gottes. Und ich bringe uns mal ein Bild mit. Ich habe da nämlich drei Kinder, das sind meine. Ganz links ist der Levi, in der Mitte ist der Noah und rechts ist meine Jael. Also Noah ist 8, Levi ist 7 und die Jael, die ist 4. Und jetzt, wenn mein Sohn Levi mir diese Frage stellen würde, was würde das mit mir als Papa machen? Papa, was muss ich eigentlich noch tun, dass du zufrieden mit mir bist? Muss ich so gut lesen wie Tom in meiner Klasse? Oder wenn ich letztendlich schaffe, nachts trocken zu werden? Oder wenn ich meiner Schwester selten auf den Kopf haue? Was eine Realität ist, passiert. Was würde das mit meinem Herz als Papa machen? Oder wir können es ein bisschen steiler formulieren, wenn mein Sohn Noah zu mir kommen würde: Papa, was muss ich noch tun, dass du mich liebst? Oder man kann die Frage auch umformulieren: Papa, was muss ich noch tun, dass du mich mehr liebst? Oder dass du mich genauso sehr liebst wie meine anderen Geschwister oder wie andere Menschen? Papa, was muss ich tun? Und was würde das mit meinem Herz als Papa machen? Das wird es doch zerreißen. Wir sagen: Liebe Kinder, das ist die völlig falsche Frage. Und lieber Levi, wenn du Homer auf Altgriechisch lesen und auslegen könntest, es wird doch zu meiner Beziehung nichts ändern. Ihr seid meine Kinder und ich liebe euch. Das ist die Aussage, die ich als natürlicher Papa treffen würde. Und doch leben wir manchmal als Christen genau auf diese Art und Weise. Wir formulieren es nicht. Aber dass wir manchmal mit Gott unterwegs sind, der unser guter Vater ist, wir haben es gerade gehört, wir sind Söhne und Töchter, Papa, Gott, gerade bist du nicht zufrieden mit mir, gell? Gerade ist ein bisschen irgendwie, was muss ich denn noch machen, dass du zufrieden mit mir bist, Gott? Dass du mich wirklich liebst? Und in unserem Kopf wissen wir die richtigen Antworten häufig. Wir wissen ganz genau, dass der Prediger am Sonntag wahrscheinlich gesagt hat, er hat Gottes Liebe ist bedingungslos und so weiter. Das wissen wir in unserem Kopf und doch leben wir in unserem Herzen oftmals auf andere Art und Weise. Und ich glaube, es ist elementar für unser Christsein, für unsere Beziehung mit Jesus, dass wir es verinnerlichen und es ganz kindlich naiv für uns nehmen dürfen. Ich bin ein Sohn Gottes. Oder du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes. Wie meine Jal, die guckt genauso. Ich bin geliebt und ich darf sein. Auch wenn ich meine Brüder Piesacke bis sie mir eine auf den Kopf hauen. Was auch stimmt. Ja? Also dieses Verständnis davon, wozu ich bestimmt bin, Sohn und Tochter Gottes, hat durchschlagende Wirkung auf mein Leben, wie ich mein Leben lebe, wie ich meine Beziehung mit Gott lebe. Es hat durchschlagende Wirkung und es ist da nicht nur einfach liebes Ei, Dei, Dei, sondern es bricht hindurch in meinen Alltag hinein. Und jetzt, wer ist es, der möchte, dass diese Schale der Bestimmung, dass wir Söhne und Töchter Gottes sind, voll wird? Wir haben gesagt, das Wasser ist der Heilige Geist. Und genau das wirkt er in uns. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht. Und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, Abba, Vater. Ja, der Geist selbst bezeugt es uns in unserem Innersten, dass wir Gottes Kinder sind. Also es ist sein Anliegen, es in uns zu bezeugen, dass wir es endlich schnallen. Und wenn wir dazu bestimmt sind und wir den Geist bekommen haben, der uns dazu überführt, dann dürfen wir es für uns annehmen und immer wieder neu darin leben und uns da auch überführen lassen, wenn wir auf andere Weise leben. Du und ich, wir sind dazu bestimmt, Söhne und Töchter zu sein. Und jetzt die oberste Schale, die könnte auch noch, wie gesagt, die Bestimmung könnte auch noch anders lauten. Zum Beispiel im Petrusbrief heißt es mal, ihr seid eine königliche Priesterschaft. Oder Paulus schreibt an die Korinther, ihr berufenen Heiligen. Also man könnte da ganz viel reinpacken. Eine Bestimmung ist mir wichtig noch, und die lesen wir hier, Thema Neuschöpfung. Vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. In Christus sind wir neu geschaffen. Und genau an diesem neu geschaffen, neu gemacht durch Jesus Christus, wir haben hier ein wunderschönes Holzkreuz, in dem er für unsere Schuld, für unsere Sünde, für unser verzerrtes Sein gestorben ist, und wir es angenommen haben, sind wir neu geschaffen. Und genau da, wir sind ja Baptisten, steht ja auch die Taufe so stark dafür. Dieses Bild von der alte Mensch geht ins Grab mit Christus unter Wasser. und steigt herauf zu neuem Leben mit Christus. Das Alte stirbt, darf ruhig unter Wasser bleiben, am Boden des Taufbeckens und zu neuem Leben, als Neuschöpfung auferstanden. Du und ich als Christen, als Gläubige, als Nachfolger Christi, Neuschöpfung. Jetzt sehen wir an diesem Vers schon, dass es hier sowohl eine Standardbestimmung ist, als auch ein Prozess. Wir sehen hier, das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Also wohl ist da etwas da und zugleich sind wir auf einem Prozess oder in einem Prozess und genau da kommen wir zu unserer zweiten Schale. Und dazu habe ich uns mal ein Bild mitgebracht, weil wir, oder ihr schaut das Bild gleich an. Zweite Schale ist, wir sind in einem Prozess, wo Gott uns auf den Weg nimmt, um das, worin wir, was wir bereits sind, das auch in uns hervorzubringen. Also er ist dabei, uns zu formen, uns zu leiten, an uns zu arbeiten, dass wir in dem laufen, wozu wir bestimmt sind. Es ist ja wie auch da mit meinen Kindern. Ja, ich liebe sie bedingungslos. Aber es ist auch mein Erziehungsauftrag, sie irgendwie vorzubereiten auf das Leben. Ich kann sie ja nicht einfach laufen lassen. Und genauso ist es mit Gott bei uns auch. Wir sind in einem Prozess mit ihm, ja, bestimmt Söhne und Töchter Gottes zu sein. Es steht. Und jetzt sind wir eine Neuschöpfung und es darf Raum gewinnen in unserem Leben. Und dazu habe ich uns dieses Bild mitgebracht. Da steckt jetzt ganz viel drin, aber mir hilft es. Ich habe auf der ganz linken Seite habe ich eine natürliche Geburt, das ist ein Baby. Hier oben sehen wir den Zeitstrahl des Erdenlebens. Ah, das Ende ist ein bisschen verrutscht. Und das geht verrutscht, egal. Und hier haben wir den erwachsenen Mensch und hier unten eine geistliche Geburt oder eine Wiedergeburt. Und da entsteht dann hier ein neuer Mensch, ein weißer Mensch da drin. Ja? Also es ist dieser Punkt von mit Christus gestorben und auferstanden. Etwas Neues ist geschaffen. Und jetzt ist dieser alte Mensch ja nicht plötzlich weg. Sondern bei Paulus lesen wir ganz oft, dass wir Christus anziehen sollen und Altes ablegen dürfen. Also der alte Mensch ist zwar besiegt, ja, und doch ist davon noch einiges da in unserem Leben. Das merken wir. In unserem Leben, wie oft machen wir Dinge, die wir gar nicht machen wollen. Jesus wird sagen, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach, jetzt wacht mal auf. Ja, wird Jesus sagen. Aber der neue Mensch ist bereits auch da und nun sind wir in einem Reifeprozess, also in einem geistlichen Wachstum, dass der neue Mensch, die neue Schöpfung wachsen darf und der alte Mensch abnehmen darf. Und eines Tages haben wir das Ende des Lebens, das ist der physische Tod und dann werden wir nur noch in dem neuen Leben. Der neue Mensch. Ja, hier haben wir es auch. Siehe, ich mache alles neu, die Jahreslosung. Und jetzt, auch hier, wer ist es, der uns geistlichen Wachstum schenkt, der uns hilft, dass der alte Mensch abnimmt, der uns hilft, alte Gewohnheiten abzulegen und neu in Christus zu laufen? Das ist der Heilige Geist. Vom Heiligen Geist bestimmt. Also die erste Schale ist unsere Bestimmung in Christus und die zweite Schale ist, dass wir uns vom Heiligen Geist bestimmen lassen. Ich bringe uns da gleich eine Bibelstelle, das steht da 1:1 so drin. Dass er es sein darf, Christus in uns, der Heilige Geist in uns, der uns formt, der uns hilft, der gute Früchte in uns hervorbringt und der uns hilft, schlechte Früchte abzulassen. Der uns hilft, ein Wohlgeruch für unsere Nächsten zu sein und keine Stinkbombe. Ja, er in uns, der mit uns unterwegs ist. Und das ist ein Stück weit ein Mysterium, das ist ein Stück weit ein Geheimnis. Weil Paulus sagt ja zu uns, jagt nach, legt ab, zieht an. Also er nimmt uns da mit hinein. Er sagt, ihr habt Verantwortung für euer Leben, jetzt tut auch was dafür. Und zugleich heißt es ist der Heilige Geist in uns, der Früchte hervorbringt. Und ich glaube, das hilft uns auf zweierlei. Denn wenn gute Früchte in uns hervorkommen, können wir nicht sagen, Mensch, bin ich ein toller Christ. Ich habe es wieder hingekriegt. Da wird Paulus sagen, es war der Heilige Geist in dir. Er hat es in dir geschafft. Und zugleich, wenn mein Leben die Knicke macht, kann ich ja nicht sagen, naja, der Geist in mir, der hat die Zähne verloren. Der hätte sich ein bisschen mehr anstrengen müssen. Da wird dann Paulus sagen, nee, lieber Paul, du hast Verantwortung für dein Leben. Also geistlicher Wachstum, und das sehen wir in einem Bibelvers sehr gut, Früchte des Geistes, Galater 5, 22, davor stehen dann die Früchte des Fleisches und hier die Früchte des Geistes. Und da heißt es, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Nun, wer zu Jesus Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch von Schritt und Tritt von ihm bestimmen lassen. Und da sehen wir genau die Punkte, die ich gerade gesagt habe in diesem Bibelvers. Der alte Mensch ist gestorben. Nun, wer zu Christus gehört, hat seine eigene Natur mit ihren Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Das Alte ist vergangen. Etwas Neues ist geworden. Hier, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dann sehen wir, dass es der Geist in uns ist, der uns formt, der uns reifen lässt. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt. Und zu guter Letzt nimmt uns hier Paulus mit hinein und sagt, so, da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Also ist er in uns und zugleich sind es wir, die Raum schaffen, die aufmachen. Und daher ist die erste Schale Bestimmung in Christus und die zweite vom Heiligen Geist bestimmt. Und das möchte ich als Ermutigung und aber auch gleich als Ermahnung formulieren. Weil manchmal stehen wir vor unserem Leben und sagen, ich krieg's einfach nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und da dürfen wir vor Gott ehrlich werden und sagen, Herr, Heiliger Geist, hilf du mir, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Und zugleich als Ermahnung, weil als Christen können wir schon auch in eine gewisse Selbstzufriedenheit reinrutschen. Ich habe mein Häusli, ich habe meine Garage, ich habe meine Kinder. Und mein Garten ist sogar gut gemäht. Und dann gehe ich auch noch sonntags in die Kirche. Ich habe Gott und das Leben in meiner Hosentasche. Aber dann ist es nicht Gott in meiner Hosentasche. Der passt da gar nicht rein. Das ist vielleicht mein Bild von ihm in meiner Hosentasche. Aber er selber passt da nicht rein. Wo uns Gott herausfordert, glaub nicht alles einfach in der Hand zu haben, sondern lass dich herausfordern vom Geist, der dich bestimmen lassen möchte. Der an dir arbeitet, der vielleicht noch was mit dir vorhat, egal wie alt. Der dich auch gebrauchen möchte in dieser Welt. Da gehen wir jetzt weiter, nämlich das ist unsere nächste Bestimmung. Dritte Schale. Wir sind gesandt in diese Welt. Nach da ein Bibelvers. Johannes 15, 16, da heißt es, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Das ist interessant, das hatte ich davor gar nicht so auf dem Schirm, dass es hier Jesus so direkt formuliert, es sei dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und ich glaube, es geht auch hier auf unterschiedliche Weise. Es geht in der Form von einem passiven, weil indem Christus in uns am Wirken ist, indem Gott uns an die Hand nimmt und in uns den neuen Menschen wachsen lässt, werden wir unumgänglich Frucht bringen. Es ist ja wie der Weinstock und die Rebe. Die Rebe, die hängt ja nicht am Weinstock und sagt, ich muss jetzt Frucht bringen und presst sich heraus. Nein, ihre Aufgabe ist es, am Weinstock dran zu bleiben und aus dem Natürlichen heraus sprießt etwas. Also es geht passiv. Und zugleich fordert Jesus hier seine Jünger, das sind die Apostel da, Johannes 15, auf, proaktiv hinzugehen. Und das ist vielmehr der Punkt, der mich herausfordert, weil ich bin in dem Sinn kein so mutiger Mensch. Fällt mir leicht, hier zu reden, weil ich habe hier einen Safe Space, hier die Bühne, da redet normalerweise niemand rein. Da habe ich Zeit, mich vorzubereiten, mache meine Predigt und kann mich nachher wieder hinsetzen. Aber auf Menschen zuzugehen, das ist manchmal gar nicht so einfach. Es ist einfacher, vor vielen Menschen zu reden. Also geht mir so persönlich. Und meine Herausforderung ist auf unterschiedliche Weise, mich von Gott gebrauchen zu lassen und hinzugehen, um Frucht zu bringen. Sei es ganz klassisch, von ihm zu reden, sei es Menschen zu helfen, Menschen zuzuhören. Kochen ist dann eher das, was meine Frau besser kann. Ich glaube, meins wollen sie nicht essen. Aber dieses Verständnis davon, wir sind gesandt in diese Welt, um Frucht zu bringen, um davon zu erzählen, wovon unsere Lebensschalen voll sind. Das auch hineinzutragen in diese Welt. Proaktiv auch Reich Gottes zu bauen. Ist egal, ob es die EFG in Kirchheim ist oder ob es die EFG in Köppingen ist. Jeder einzelne Mensch. Und es sind ja oftmals da Bilder, die auch Paulus da beschreibt, seid Briefe Christi, also wo Menschen an uns lesen, oder Salz und Licht in der Welt, oder diese ganzen Dinge, das sind ja für uns Bilder, dass wir sehr wohl gesandt sind hinein und das auch proaktiv. Also wir haben diese drei Schalen, wir sind dazu bestimmt, also unsere Bestimmung in Christus zu entdecken und darin auch zu leben. Wir sind herausgefordert, uns vom Heiligen Geist bestimmen zu lassen und wir sind gesandt in diese Welt. Was dieses Bild nicht sagen möchte, ist, dass wir erst in die Welt hineinkommen, wenn die oberen zwei Schalen voll sind. Weil die werden nie voll. Aber was das Bild sagen möchte, ist, dass es ein Stück weit auch eine Priorität ist. Weil wie oft habe ich auch persönlich versucht, mir einen Eimer zu nehmen, und in die unterste Schale, gesandt in diese Welt, das Wasser zu nehmen und sie in die oberste Schale hineinzugießen. Und dann tue ich Arbeiten für Christus, dass ich endlich Sohn Gottes bin. Und dann versuche ich, mein Leben in den Griff zu kriegen, die Früchte des Geistes, dass ich endlich. Und ich schöpfe von unten nach oben in meinem Leben immer und immer wieder, bis ich letztendlich erschöpft neben meinem Lebensbrunnen liege und an meinem eigenen Ideal kaputt gehe. Und dann ist es nichts Natürliches, Organisches mehr, wo Wasser fließen kann, sondern ich versuche, das in meiner Macht Stehende zu tun, um endlich vollkommen zu sein oder endlich meinem Ideal zu entsprechen. Und ich werde jedes Mal wieder neu scheitern. Und deswegen sind es drei Schalen, die übereinander angeordnet sind, dass es uns hilft, genau davon Abstand zu gewinnen. Und somit ist es eine Ermutigung und zugleich auch eine Ermahnung, weil auch das kenne ich, dass wir manchmal gerne hier oben stehen bleiben. Ich bin ein geliebtes Kind Jesu, das ist alles nicht so schlimm. Ich habe mein Ticket in den Himmel hier, der muss nicht viel an mir machen und gesandt in die Welt schon zweimal nicht. Hier, das ist das Wichtige. Aber unser Leben besteht aus mehreren Stockwerken. Und wenn Christus uns erobert hat, dann hat er auch was mit uns vor, mit jedem Einzelnen, für uns persönlich, aber auch in der Welt. Ein letzter Gedanke noch, dann möchte ich noch beten. Dann geht es mit Abendmahl weiter, gell? Ein Lied. Letzter Gedanke noch. Ich habe gerade Johannes 15, Vers 16 zitiert. Das ist der hier. Und in Johannes 15, Vers 5, das ist der Weinstock und die Reben, das ist dieses Bild. Bleibt in mir, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Das ist letztendlich das Elementare. Es ist das Elementare, an Christus dran zu bleiben, dass aus ihm die Energie kommt, also die Nährstoffe, dass aus ihm der Geist fließt, dass aus ihm alles geschieht. Und auch das habt ihr vermutlich nicht zum ersten Mal gehört, aber für mich ist es immer wieder ein Reminder, zu sagen, wenn ich meine Zeit mit Jesus, wenn ich die vernachlässige, dann komme ich so schnell in einen Leistungsdruck hinein. Und dann komme ich auch so schnell da hinein, versuchen, diese eine Bestimmung für mein Leben zu entdecken, wo ich dann keine Ahnung was werde, toll angesehen werde oder wo ich dann endlich, ich glaube, Gott setzt uns schon an bestimmte Orte in unserem Leben, auch ganz bewusst. Ich glaube, ich bin nicht zufällig jetzt Pastor geworden, aber die anderen Schalen sind viel wichtiger. Bleibt in Christus, bleibt an ihm dran und lasst uns bewusst diese Schale auch anschauen, Schalen in unserem Leben anschauen und schauen, wie wir da unterwegs sind. Ich möchte mit uns beten. Ich darf euch bitten, vorzukommen. Herr Jesus, ich danke dir für dein Werk an uns. Herr, ich danke dir, dass du für uns am Kreuz gestorben bist als Riesenzeichen deiner Liebe und Güte und Gnade und auch, dass wir mit unserem verzerrten Sein zu dir kommen dürfen, dass du für unsere Schuld und Scham gestorben bist. Ich danke dir, dass du uns angenommen hast und dass wir als deine Söhne und Töchter leben dürfen. Und Herr Jesus, du siehst, wie oft wir diese Botschaft hören und doch wie schnell sie durch unser Herz durchfällt. Und wir versuchen uns deine Liebe zu erarbeiten und deine Annahme zu erarbeiten. Anstatt ja ganz kindlich und positiv naiv bei dir zu sein, auf deinen Schoß zu klettern, Herr. Herr, ich bitte dich, dass du uns da zurückrufst an dein Herz, an dein Vaterherz. Und dass wir lernen, bei dir einfach auch zu sein. Und zugleich danke ich dir, dass wir nicht bleiben müssen, wie wir sind, sondern dass du mit uns arbeitest, dass du mit uns unterwegs bist, dass du Gedanken des Lebens für unser Leben hast und dass du uns hilfst, die guten Früchte hervorwachsen zu lassen und schlechte Früchte abzuschneiden. Danke, dass du da mit uns unterwegs bist. Und zugleich bitte ich dich, dass du jetzt auch da, wo Dinge gerade in unserem Leben da schief sind, dass du immer wieder anklopfst und uns auf Dinge hinweist, wo wir selber proaktiv werden dürfen, werden müssen. Nicht aus einer Selbstoptimierung heraus, sondern daraus, dass du gute Gedanken für unser Leben hast und du uns neu machst. Herr, ich danke dir für die Gemeinde hier, für die Menschen in Göppingen oder auch aus den Dörfern drumherum. Herr, und ich danke dir, dass du uns gesandt hast in diese Welt. Herr, und so schnell ist es wie ein Druck. Jetzt muss ich auch noch meiner Kollegin sagen, das und hin und her. Herr, ich bitte dich, dass du uns befreist von diesem Druck und dass es etwas Natürliches sein darf. Dass es ganz natürlich aus uns herausfließen darf, dass davon, wovon unser Mund voll ist, unser Herz voll ist, dass unser Mund überläuft. Herr, und dass wir dieses Mandat und diese Bestimmung auch ergreifen, dass wir einen Unterschied machen dürfen in dieser Welt. Ja, vermutlich wird man nicht die Iran-Krise lösen und sonst wo, aber wir können in unserem Umfeld, dürfen wir Dinge verändern. Und ich bitte dich, dass du uns da die Kraft dazu schenkst. Ich danke dir für deine weitreichende Bestimmung für unser Leben, in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du der gute Gott bist, der uns sieht, der uns liebt und der mit uns ist, Herr. Amen.